Sie hören Kontrafunk aktuell. Mittwoch in der vergangenen Woche hat ein Mann mit schweiz-türkischer Doppelstaatsbürgerschaft am Bahnhof Winterthur im Kanton Zürich wahllos auf Passanten eingestochen. Drei Schweizer Staatsbürger im Alter von 28, 43 und 52 Jahren mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mann hatte eine schwere Stichverletzung am Oberschenkel und benötigte eine Operation. Der Täter schrie mehrfach Allahu Akbar, was übersetzt so viel heißen soll wie Gott ist der Größte oder Gott ist groß. Obwohl das Messerattentat mittlerweile als islamistischer Terrorakt eingestuft wurde, versuchen interessierte Kreise, den Anschlag als Einzeltat darzustellen. Dem widerspricht die tunesisch-schweizerische Romanistin und islamische Menschenrechtsaktivistin Saida Keller-Messali. Herzlich willkommen, Frau Keller-Messali.
Dankeschön für die Einladung, Herr Peter.
Frau Keller-Messali, Sie widersprechen den Interpretationen des Winterthurer Messerattentats als bedauerlicher Einzelfall ganz entschieden. Warum?
Weil die Sache eine Geschichte hat. Also dieser Attentäter ist nicht einfach vom Himmel gefallen und hat sich nicht einfach von selbst radikalisiert, sondern da ist eine Geschichte. Die geht 10 Jahre zurück. Da war er eine bekannte Figur, auch den Behörden bekannt, in der sogenannten Nur-Moschee. Das war eine radikale Moschee, die es inzwischen nicht mehr gibt. Aber das ist eine Moschee, wo sich viele Jugendliche getroffen haben, sich dort radikalisiert haben und auch nach Syrien gezogen sind in den Dschihad. Vielleicht sollte man sagen, in dieser Moschee gab es etliche ausländische radikale Imame. Es gab Imame aus Afrika, aus Libyen und man wusste, dass dort ein Diskurs alimentiert und auch gepflegt wird, der einfach haarsträubend ist. Und diese Jugendlichen sind geprägt von diesem Diskurs. Das heißt, der Attentäter von Winterthur ist nicht allein. Er hat übrigens auch noch 2 Brüder, die genauso radikalisiert waren wie er. Und er war in engem Kontakt mit vielen anderen, die eben nach Syrien gezogen sind oder die noch da sind und die noch in anderen Moscheen verkehren.
Haben die Behörden in diesem Fall versagt, sträflich weggesehen, fahrlässig gehandelt? Oder was kann man den Behörden vorwerfen? Denn ihr Wissen ist ja kein exklusives Wissen. Das müssen ja auch die Behörden wissen.
Ich glaube nicht, dass man von Behördenversagen sprechen kann, weil, und das ist ja das Erstaunliche, ich glaube, ein paar Tage bevor der Mann zur Tat geschritten ist, hat er sich selbst bei der Polizei gemeldet. Und die Polizei hat ihn richtigerweise auch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Und von dort ist er dann sozusagen selbstständig ausgetreten und hat dann am Tag danach diese Tat vollbracht. Ich glaube, die Behörden wussten ganz genau, wer er ist und in welcher Szene er verkehrt. Es gibt einzig eine, ich würde sagen, Blackbox. Das ist die Tatsache, dass er die letzten, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich 2 Jahre in der Türkei war. Das ist die Blackbox. Wir wissen nicht, was er gemacht hat in der Türkei und wir wissen auch nicht, warum er zurückgekehrt ist letzten Sommer. Wir wissen, dass seine Eltern getrennt leben. Der Vater in der Türkei, die Mutter hier mit den Kindern. Aber wir wissen nicht, was dieser junge Mann in der Türkei getan hat. Das wäre auch noch zu erforschen.
Sie haben den Täter als eine Art Mitglied eines Netzwerkes beschrieben. Ist das ein loses Netzwerk oder ist da irgendwer, der die Fäden zusammenhält, der einen Takt vorgibt, der zur Radikalisierung beiträgt? Gibt es möglicherweise staatliche Akteure da drin?
Was ich beobachte, ist einfach, es ist ein Netzwerk, das schon länger besteht, das vielfältige Verbindungen aufweist. Es ist ein Netzwerk, das seit mindestens 10 Jahren besteht. Also diese jungen Männer sind einander verbunden. Und es ist nicht so, dass wenn eine Moschee zugeht, dass die Personen dann verschwinden oder dass sie weniger radikal werden. Nein. diese Eigendynamik dieser Sekte, kann man sagen, die lebt weiter. Und wenn man sie nicht rigoros beobachtet, ein Monitoring macht und sich der Sache wirklich seriös annimmt, dann versteht man nicht, was sie eigentlich für Schaden anrichtet.
Es wird immer wieder die These entwickelt, dass es sich hier um sogenannte einsame Wölfe handeln soll, die sich mehr oder weniger unerkannt radikalisieren. Ist das glaubhaft für Sie?
Nein, ich glaube nicht an diese These der einsamen Wölfe, weil so einsam sind sie nicht. Und das sind nicht Wölfe, das sind einfach Jugendliche, oft mit einem Bruch in der Biografie, wie zum Beispiel die Trennung der Eltern, wie zum Beispiel eine abgebrochene Lehre oder abgebrochene Schule. Das haben wir auch gesehen mit diesem Geschwisterpaar in Winterthur, Tös, Visar und Editha. Die waren sehr jung und die sind plötzlich aus Winterthur nach Syrien gezogen vor 10 Jahren. Zum Erstaunen von der ganzen Umgebung. Also das sind nicht einsame Leute. Ich denke, das sind Imame, um es richtig zu sagen. Sei das in den Moscheen oder auch im Netz, die genau solche junge Menschen, die auf der Suche sind und die nicht so genau wissen, was mit sich selbst anfangen, ansprechen und beeinflussen. So ist das auf jeden Fall geschehen mit diesem Geschwisterpaar aus Bosnien damals.
Mhm. Nochmal zurück zu dem Messerattentäter von Winterthur. Der bezog sich ja ganz offenkundig auf den Koran, auf die islamische Lehre, auf die islamische Religion. Gibt es überhaupt im Koran Anknüpfungspunkte für solche Radikalisierung oder widerspricht der Koran nicht sogar solchen Gewaltverbrechen?
Leider muss man sagen, dass der Koran wirklich eine Vorlage bietet für Gewalt. Natürlich werden mir Imame und so weiter sicher heftig widersprechen, aber das ist falsch, denn wir haben ein ganz großes Problem mit dem Text. Es ist zum Teil ein Text, der eben zu Gewalt aufruft, und es ist kein Geheimnis, dass der Text eigentlich den Menschen beibringt, dass die Muslime die Krönung der Schöpfung seien und alle anderen sind ja zum Teil Tiere oder was auch immer. Und diese Entwertung des anderen, das ist ein Riesenproblem im Text und das ist auch der Grundgedanke ja des Dschihad, also dass man quasi für Allah, also für Gott, kämpfen geht, für eine gute Sache, um den Islam zu verteidigen. Es ist ein Aufruf, sich kriegerisch zu betätigen im Namen des Islam. Und darum können Menschen, die eh schon labil sind und das Gefühl haben, sie brauchen ein Rezept, eine Gebrauchsanweisung, etwas, an dem sie sich halten können, etwas, das eben wie leider der Koran eine Schwarz-Weiß-Geschichte erzählt, hier die Guten, dort die Bösen, du musst das und das machen, dann gehörst du zu den Guten. Und genau das wählen dann psychisch labile Leute und haben dann das Gefühl, sie seien auf der richtigen moralischen Seite.
Was immer wieder auffällt, ist, dass viele islamische Organisationen sich empören darüber, dass Verbrechen wie das von Winterthur immer gleichgesetzt wird mit dem islamischen Glauben. Aber andererseits ist auffällig, dass die muslimische Gemeinde, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Staaten, sich nie wirklich entschlossen und laut vor allem gegen solchen Missbrauch, eine Missinterpretation des islamischen Glaubens zur Wehr setzt. Also dass meinetwegen Demonstrationen da sind, ihr handelt nicht in unserem Glauben.
Ja, Sie sprechen ein ganz großes Problem an. Ich gehe nur auf 2 Punkte ein. Erstens, immer wenn etwas passiert, innerhalb oder wegen einer Moschee, wie zum Beispiel diese An-Nur-Moschee in Winterthur, dann hört man absolut nichts vom Islamverband, zu dem diese Moschee gehört. Wir haben einen Verband im ganzen Kanton Zürich, das ist die FIOT, das ist die Vereinigung islamischer Organisationen des Kantons Zürich. Und diese An-Nur-Moschee war ein Mitglied dieses Verbands. Die haben einfach alles ausgesessen. Und als es nicht mehr möglich war, dann haben sie gesagt, ja, wir haben sie jetzt rausgeschmissen, sie sind nicht mehr Mitglied bei uns. Ich finde, sie machen es sich viel zu einfach. Sie schreiten nie ein, solange das Problem wirklich akut ist. Sie reagieren nur so, wenn der öffentliche Druck groß wird, dann reagieren sie, aber eigentlich machen sie nur Symptombehandlung. Das ist das eine. Und das andere ist, diese Islamverbände geben vor, im Namen der muslimischen Bevölkerung zu sprechen. Ich möchte einfach ganz klar sagen, sie sprechen nicht in meinem Namen. Und ich kenne so viele Muslime, in deren Namen diese Verbände auch nicht sprechen. Aber leider, leider gibt es keine Organisation dieser ganz großen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz, die mit den Moscheen absolut nichts zu tun hat. Es gibt keine Organisation, keine Vertretung und vor allem gibt es auch keine Anerkennung durch die Behörden. Also die Behörden, und das ist mein Hauptvorwurf, haben sich fixiert seit 20, 30 Jahren auf den sogenannten Dialog mit den Islamverbänden. Sie bekommen auch Geld für die Seelsorge und Geld für dieses und jenes vom Steuerzahler, von den Kirchen, übrigens auch von der reformierten Kirche und von der katholischen Kirche bekommen sie sehr viel Geld. Einfach, weil die Kirchenleute das Gefühl haben, ja, die sind auch so fromm wie wir, also sind sie gut. Und das ist eine katastrophale Entwicklung aus meiner Sicht, weil so vieles liegt im Argen mit diesen Islamverbänden. Sie sind weder demokratisch legitimiert, noch reden sie im Namen der ganz großen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz.
Nach dem islamistischen Terroranschlag vom vergangenen Mittwoch in Winterthur im Kanton Zürich mit drei zum Teil schwer verletzten Männern diskutiert die Schweiz über die zunehmend religiös motivierte Gewalt, vor allem muslimisch motivierte Gewalt, deren Ursachen und was man dagegen unternehmen kann. Wir sprachen mit der tunesisch-schweizerischen Romanistin und islamischen Menschenrechtsaktivistin Saida Keller-Messali. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Keller-Messali.
Vielen Dank, Herr Peter.